Ernährung im Großhandel. Ein Podcast von Nissen und Felschen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill. Ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felden Software. Unser Thema heute heißt, was ist New Work? Das Konzept, vielleicht auch der Name, ist sicher dem einen oder anderen von Ihnen jetzt gerade auch in der Lockdown-Zeit begegnet. Und ich will heute herausfinden, was New Work eigentlich bedeutet und was nicht und warum sich Unternehmen im Mittelstand mit diesem Thema beschäftigen sollten. Und dazu habe ich natürlich auch einen kompetenten Gast. Tanja Köhler ist Psychologin, systemischer Business Coach, Dozentin und auch noch Host einer Radiosendung. Also perfekte Voraussetzungen für unser Gespräch. Ja, hallo Tanja. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch, lieber Rainer. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich habe natürlich ein bisschen zur Vorbereitung gelesen. Und ich muss sagen, ja, ich habe ein bisschen was mitgenommen. New Work ist nicht gleich eine Homeoffice-Regelung, Lounge-Möbel und ein Tischkicker. Die Definition, was allerdings New Work tatsächlich bedeutet, hört sich dann bei verschiedenen Personalverantwortlichen doch auch sehr unterschiedlich an, muss ich sagen. Was würdest du denn einem ahnungslosen Menschen sagen, worum es dabei geht?
Einem ahnungslosen Menschen, also erstmal den Menschen, denen ich begegne, die sind gar nicht so ahnungslos, die können nur mit dem Begriff erstmal nichts anfangen, aber in der Tat haben die schon eine Vorstellung davon, was sich dahinter verbergen kann und verbirgt, und das ist deutlich mehr als nur, wie du gerade eben gesagt hast, ein Tischkicker und Homeoffice-Arbeitsregelungen. New York, du hast gerade übrigens New York gesagt, ja, und jetzt habe ich es auch angefangen. Das passt total.
Das ist super schön. New Work ist im Deutschen ein bisschen sperrig, ja.
Das ist so. Viele wehren sich auch tatsächlich vor allem Verwaltung gegen diesen Begriff und sagen immer, können wir nicht was Deutsches dafür finden? Und dann versuche ich das gerade diesen Ahnungslosen zu übersetzen und sage, dahinter verbirgt sich eigentlich nichts anderes als eine Veränderung der Art und Weise, wie man in Zukunft arbeiten wird. Und nicht nur morgen, übermorgen, sondern auch übermorgen. Und wie gesagt, so ahnungslos finde ich die gar nicht, vor allem auch nicht die Geschäftsführer und die Menschen in Unternehmen. Sie leben es einfach schon mit, und zwar im Zuge von Globalisierung, Digitalisierung und Wertewandel bei den Menschen und bei den Mitarbeitern.
Gut, das ist natürlich ein spannender Gedanke, dass man vielleicht teilweise schon New Work praktiziert, ohne es zu wissen. Aber ich denke, es ist schon sehr unterschiedlich in der Gesellschaft. Ich meine, was ist denn vielleicht überhaupt jetzt für mich als Geschäftsführer, der jetzt vielleicht ein kleineres mittelständisches Unternehmen führt und jetzt nicht ein Global Player ist, wo das vielleicht auch schon länger in Diskussion ist, denke ich mehr bei so Weltkonzernen, überhaupt ein Grund, warum ich meine Arbeitswelt in Frage stellen sollte und darüber nachdenken, was denn vielleicht anders sein könnte, wenn doch der Laden eigentlich gerade gut läuft?
Also ich möchte es nur mal ganz klar betonen. Ich finde, die Inhaber und die Geschäftsführer sind da schon ziemlich auf Zack. Die haben nur einen anderen Begriff. Also bis vor einigen Jahren war noch so ein tiefer Glaubenssatz bei denen zu erkennen: Never change running system. Ja. Das ist natürlich etwas geschuldet, also früher kam halt die Veränderungsgeschwindigkeit nicht so hineingedonnert, und inzwischen lösen alle diesen Glaubenssatz auf, weil sie sagen, never change a running system heißt, den Zug zu verpassen, der da gerade einmal an uns vorbeirauscht. Aber man muss einfach wissen, dass sich die Veränderungsgeschwindigkeiten in Zeiten von Digitalisierung verdoppelt hat bei gleichzeitiger Halbierung der Reaktionsmöglichkeiten. Das heißt, das ist genau das Gefühl, wo alle so das Gefühl haben, boah, ich komme irgendwie gefühlt nicht an, auch nicht im Unternehmen, weil ich permanent am Verändern bin.
Gut, selbst wenn das jemand vielleicht bisher nicht so wahrgenommen haben könnte, so dürften zumindest die letzten 2 Jahre dieses Gefühl doch bestärkt haben, denke ich mal, weil da war man ja definitiv in der Situation, dass man irgendwie handeln musste, reagieren musste, weil man einfach quasi über Nacht oder zumindest innerhalb von wenigen Wochen doch sehr viel auf die Beine stellen musste, was vielleicht vorher gar nicht so gefragt war. Ne?
Ach, du hast schon recht mit Übernacht, weil in der Tat haben die Unternehmen das zwar gespürt, also sie haben auch reagiert, sie wussten aber nicht, was auf sie dazukommt. Und für die meisten hieß es ja innerhalb von 5 Tagen Lockdown. Und das, was bis dato unvorstellbar war, was aber schon seit Jahren in der Wissenschaft darauf hingewiesen worden ist, dass es passieren könnte als ein Megatrend, ist nun tatsächlich eingetreten. Und ich finde, die meisten haben es ziemlich gut gemacht, haben sich einmal geschüttelt und haben darauf reagiert, so gut, wie sie eben reagieren konnten. Aber herzlich willkommen in Zeiten von New Work.
Und in dem konkreten Fall, was jetzt das Thema so wie Homeoffice angeht, was ja auch viele betroffen hat, da war natürlich auch das Glück für alle, dass die Technik so weit fortgeschritten ist. Also ich meine, auch solche Themen wie Homeoffice sind ja nicht völlig neu. Also ich erinnere mich, schon vor 20 Jahren wurde immer IBM als Beispiel angeführt. Wie damals ist es noch Telearbeit, ganz anderer Begriff, aber im Prinzip ja die gleiche Sache. Und klar, durch diese ganzen Plattformen ist das ja heute auch eben nicht mehr so ein Hexenwerk, wie man das alles selber installieren und bauen muss, ja. Das ist natürlich dann auch.
Die Plattform ist das eine und ich stimme dir nicht so ganz zu oder ich möchte dich da vielleicht besser nochmal ergänzen.
Okay.
Ich glaube, dass Nissen und Velten in einem Umfeld ist, wo Digitalisierung weit fortgeschritten ist, dass wir aber auch genauso viele in der Industrie erlebt haben, wo zwar die Produktherstellung digital fortgeschritten ist, aber die Kultur noch gar nicht da angekommen ist und so mussten da sich viele ziemlich schnell umschauen und waren überrascht, wie richtig überhaupt so ein Homeoffice-Arbeitsplatz ein. Und innerhalb von kürzester Zeit waren ja Tablets und Co. ausverkauft. Das heißt, die Leute waren mit ihrem gefühlten C64 zu Hause und mit einem kleinen Smartphone. Okay, den gibt es nicht mehr, aber also symbolisch gedacht haben die technischen Möglichkeiten zu Hause und auch Platz es nicht hergegeben, Homeoffice zu machen, obwohl es gemacht werden musste.
Ja, es waren auch wirklich viele Sachen ausverkauft. Ich habe es auch festgestellt. Ich habe dann auch zu Hause mal aufgerüstet, meinen eigenen Arbeitsplatz und habe dann schon gesehen, dass so einige Chips gar nicht verfügbar waren und auch keine Lieferzeiten mehr hatten. Aber das haben wir ja immer noch das Problem. Aber vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich meine, wir haben ja schon auch einen Wertewandel, was jetzt die Arbeitnehmer selber angeht. Also über die Generationen hinweg haben sich ja die Ideale stark verändert und die viel zitierten Generationen Y und Z haben ja auch noch etwas andere Anforderungen an ihre Arbeitswelt vielleicht, als die Menschen nach dem Krieg hatten, sage ich mal. Ja, vielleicht willst du dazu auch ein bisschen was sagen. Das ist ja sicher auch ein Thema, wo du was beisteuern kannst.
Ja, du hörst mich vielleicht schmunzeln. Tatsächlich hast du die Generation Alpha vergessen, weil das ist die, die jetzt auch schon hinterherrückt. Das sind die ab 2011 geboren. Das sind quasi die so schnell mit den Fingern über irgendwelche Smartphones und Co. hinweghuschen, dass du gar nicht so schnell schauen kannst. Also
gut, nach dem Buchstaben Z muss man ja dann was Neues finden.
Na, ich fand das schon spannend. Mit X haben sie angefangen, da gehöre ich mit dazu. Auch du, 64 quasi geboren, also oder ab 64 geboren und ich glaube, damals konnte sich. Da davor waren die Babyboomer, da davor. Und ab 64, sagen wir 64 bis 80, ist die Generation X. Und also damals, als sie das mit den Buchstaben eingeführt haben, hat sich, glaube ich, keiner vorstellen können, wie schnell die Welt sich da ändert. Also wir sind bei Alpha angekommen und Alpha heißt die ab 2011 geboren und die in 2-3 Jahren über irgendwelche Praktika bei uns in die Unternehmenswelt hineinschnuppern werden. Und deine Frage nochmal mit dem Wertewandel. Ja, jede Generation hat so sein eigenes Wertekonstrukt, das dann auch nochmal geprägt ist vom familiären Kontext, wo ich eben herkomme. Das ist logisch. Und die große Herausforderung der Unternehmen derzeit ist das Thema, dass es noch nie so einen bunten Blumenstrauß an Werte zu führen galt wie heute. Das ist echt krass. Mhm. Und da ist eine der großen Kompetenzen gefragt, vermitteln zwischen den Generationen einzuschreiten und nicht alles über einen Kamm scheren zu wollen. Und wo es dann in Zukunft hingeht, also ich persönlich, wenn du mich persönlich fragst, glaube ich, dass es eine Renaissance, was für ein schönes Wort, eine Renaissance von uralten Werten geben wird. Und zwar gerade dadurch, dass sich alles auflöst und alles möglich ist, fangen sich vor allem die jungen Menschen an, wieder drauf zu besinnen, was ist ihnen wichtig und wert. Und dann gucken die schon, was sie in den Familien mitbekommen haben. Und wenn sie das dann im Unternehmen finden, gepaart mit, und du hast alle Chancen dieser Welt, dann ist cool.
Okay, aber jetzt hast du das natürlich sehr offen beantwortet. Was würdest du denn als Werte ansehen, die in Zukunft gefragt sind dann in diesem Kontext in der Arbeitswelt?
Also der oberste Wert ist quasi die Wertschätzung selbst, erstmal zu erkennen, zu schauen, was ist dein Wert? In der Arbeitswelt selber sagen wir, es wird drei vorherrschende Werte geben, die einer Währung gleichzusetzen sind. Das ist auch ein Thema im New Work. Es wird drei Währungen geben. Die erste Währung ist das Thema Geld nach wie vor. Es gibt viele junge Menschen, die gutes Geld verdienen wollen. Wenn ich jetzt als Unternehmen das Geld nicht bieten kann, dann ist die zweite große Währung das Thema Zeit und alles, was ich mit Zeit und Zeit verbringen und Life-Work-Balance, was da alles so dazugehört, dann muss ich wenigstens schon Zeit geben. Und wenn ich jetzt nicht gut zahlen kann und auch noch sehr viel Arbeitszeit gleichzeitig dazu biete, dann muss ich drauf schauen, dass es ein Thema Sinn gibt. Sinn ist die dritte große Währung im Thema New Work. Wenn Zeit nicht stimmt und Geld nicht stimmt, aber die Arbeit mega Spaß macht mit Team, wir Sachen reißen und die Welt mitgestalten, dann bin ich als Unternehmen gut beraten, diesen Sinn auch in den Vordergrund zu stellen und auch als echten eigenen Wert anzuerkennen.
Cool, das ist natürlich auch das ganz große Thema. Also es ist etwas martialisch formuliert. Ich finde den Begriff jetzt nicht so toll, War for Talent. Aber klar, ich meine, wir haben ja definitiv seit 1964 dann langsam eine sinkende Geburtenrate und entsprechend auch viel weniger junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen und die auch als Azubis oder als Fachkräfte in Frage kommen. Das heißt, der Wettbewerb wird natürlich auch viel härter. Also das höre ich auch durchaus von Kunden von uns, dass es in bestimmten Großstädten durchaus schwierig wird, auch einen Azubi zu bekommen, ja. Wenn ich jetzt nicht ein DAX-Konzern bin natürlich, ja, da, klar, der Wettbewerb ist da. Und insofern ist das ja auch eine Herausforderung dann für Unternehmen, sich zu überlegen, ne, was ist denn eigentlich, was sind denn meine Werte, was sind denn meine Kultur, was kann ich denn da auch vielleicht nach außen tragen, was diese Menschen interessieren könnte, ne, könnte ich mir vorstellen.
Also ich nehme das mal als einen Impuls mit auf, ein bisschen mal in die Richtung hineinzudenken, was die jungen Menschen so brauchen, besser gesagt, was ich machen kann, um diesen Megatrend, dass es immer weniger Leute gibt für Stellen, wie ich dem entgegenwirken kann. Und das eine ist, das können wir auch in die Shownotes reinstellen, es gibt den sogenannten Jobfutoromat, das ist ein Angebot von der Bundesagentur für Arbeit, wo man mal seine aktuelle Stellenbeschreibung, Stellenbetitelung reinschreiben kann, um dann herauszufinden, wie viel davon in Zukunft digitalisiert abbildbar ist. Die Psychologin in mir kann nur in Sachen Tests ersetzt werden. Die Expertise in der Beratung und in der Entwicklung von Menschen wird sich nicht ersetzen lassen können, auch nicht über Software. Könnt ihr mal nachschauen. Dein Public Relation Manager wird ähnlich, es wird einen kleinen Teil geben, den man ersetzen kann, vor allem das des Schreibens, wo du dann einfach nur noch diktierst und das automatisch eine Korrektur drüber fahren lässt. Aber die klugen Fragen zu stellen und Themen zu eruieren, wird auch nicht ersetzbar sein. Aber das Thema also insgesamt mal zu schauen, diesem Fachkräftemangel vorzubeugen, welche Bereiche sind bei mir denn digitalisierbar? Die werden digitalisiert werden. Und die zweite Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist, wenn der Fachkräftemangel draußen abgegrast ist, dann gilt ja nur noch eins, ich kann es nur von innen anfangen zu entwickeln. Und der Schraubenkönig Deutschlands, der Herr Wirth, der hat das schon vor 25 Jahren gesagt. Also der Markt der Zukunft, der wird nicht entschieden werden über Produkte und Preise, sondern der wird entschieden werden über die Kultur eines Unternehmens und wie das Unternehmen es versteht, Mitarbeiter an sich zu binden, ihnen Perspektiven zu bieten und zwar im Sinne eines New Works.
Ja, da hast du ein gutes Beispiel genannt, weil das wird auch vielen unserer Hörer bekannt sein. Wir haben ja sehr viele Kunden bekanntermaßen im großhandelsplatzischen Handel. Da ist natürlich auch dieses Beispiel sicherlich bekannt. Und natürlich, ich meine, das sagen wir auch selber als ERP-Hersteller ganz klar, Routineprozesse soll man natürlich automatisieren. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn die Kollegen, die da sind, ihr Fachwissen, was sie haben, in der Beratung der Kunden einsetzen und nicht für Routineprozesse. Das ist sicherlich richtig. Und natürlich, ich denke auch sozusagen, es gibt so zwei Richtungen. Viele Sachen, ich sag mal sowas wie Buchhaltungstätigkeiten, werden sicherlich auf die Dauer sehr stark automatisiert werden, weil sie eben Gesetzmäßigkeiten folgen, die man Algorithmen abbilden kann. Und viele andere kreative Tätigkeiten, die macht die KI nicht selbst. Also so weit sind wir nicht und das wird vielleicht auch nie so weit kommen, meiner Ansicht nach. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber vielleicht, ja, gut, das wird sich zeigen dann. Aber,
für unsere Zuhörer, also ich schaue den Rainer gerade an und habe ein großes Fragezeichen bei der letzten Aussage auf dem Kopf gehabt. Also ich habe neulich mal eine Vorlesung gehalten. Ich habe ja auch einen Auftrag als am Campus hier in Tuttlingen an der Fachhochschule zum Thema Managementtechniken und wir haben über Megatrends gesprochen und ich habe den alten Megatrends von vor 15 Jahren gezeigt, wo alle so den Kopf geschüttelt haben, ob das jemals eintreten wird und alle haben geschmunzelt, weil so 95% sind alle Entwicklungen eingetreten und wir dürfen gespannt sein, wo KI, also künstliche Intelligenz, hingehen wird und was sie uns in Zukunft noch ermöglichen wird, mal unberührt dessen, was man davon hält, aber möglich wird so ziemlich alles sein.
Das wäre jetzt ein eigenes Podcast-Thema. Ich meine, die Frage ist tatsächlich, was macht eigentlich Menschlichkeit aus und was macht menschliche Kreativität aus? Das ist dann die spannende Frage. Aber was die meisten Tätigkeiten angeht, sicherlich gibt es da Faktoren, die man durchaus unterstützen kann. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, was ja manche amerikanische Menschen fast schon als Religion vertreten, dass die Maschinen die Macht übernehmen und die Menschen unterjocht werden. Das halte ich für eher Science Fiction, sage ich mal. Mhm. Aber gut. Wir sprechen ja, dann noch mal in 10 Jahren.
Ich hoffe es nicht. Genau. Aber also das Thema Avatar und diese Filme, das hat schon was, wo du denken kannst, okay, in welche Richtung könnte es vielleicht gehen. Aber lass uns da mit großen Augen draufschauen und wenn es in eine falsche Richtung geht, sind wir in der Verantwortung, da gegenzuwirken auch. Ne?
Aktuell sehe ich eher die Problematik, dass sehr, sehr große Plattformen einen sehr großen Know-how- und Business-Vorsprung erwerben und daraus dann wieder Vorteile ziehen können. Aber das ist natürlich eher ein altes Thema. Ja, aber nochmal zurück zum New Work. Ich meine, so, wenn man so die Beispiele liest, sieht man sehr viele Sachen eben von sehr großen Konzernen oder halt so typischerweise Softwareunternehmen oder Werbeagenturen oder sowas. Fällt dir mal so vielleicht ein Beispiel aus der Praxis ein von so einem normalen Mittelständler, der eher bodenständig ist und jetzt nicht so die typischen Leute hat, die jetzt nach Mallorca fahren und da von da aus arbeiten, wo so eine Arbeitskultur sich verändert hat, wo man so einen Prozess von Veränderungen erfolgreich umgesetzt hat, der vielleicht so nachvollziehbar ist?
Also, ja, genau. Das eine ist natürlich, dass ich dich darum bitte oder Verständnis zu zeigen, dass ich den Namen nicht sagen werde, aber ich habe also zahlreiche Unternehmen, die diesen Weg gehen. Und ich möchte nur mal vorne wegstellen, dass die sich alle schon auf den Weg gemacht haben und erkannt haben, okay, wir haben aber da keine Expertise, wie wir das entwickeln können. Oder es dauert uns so lange, nur weil ich sage, jetzt müssen wir New Work leben, ist die Kultur ja nicht so weit. Das heißt, so ein Culture Change gehen wir in der Psychologie davon aus, dass es ungefähr 7 Jahre dauert, bis es angeht.
Und
die meisten, ja, doch. 7 ist so eine magische Zahl bei uns und sagen, da kannst du dann sehen, wie quasi so eine Umwälzung stattgefunden hat. Aber ich denke jetzt gerade an ein mittelständisches Unternehmen hier aus unserer Region, das ich schon 5 Jahre, glaube ich, jetzt begleite, die schon ziemlich gut aufgestellt waren und in diesem Rahmen zu mir hingekommen sind und gesagt haben, Tanja, wie kann man das denn noch machen? Mein erster Blick drauf ist immer, seid ihr ein Familienunternehmen, also Inhaber geführt? Mhm. Oder seid ihr irgendwo angegliedert an irgendeinen Konzern und schon was Eigenständiges? Bei Familienunternehmen, da habe ich auch eins, da zeigt sich bei jedem Familienunternehmen eine Thematik, die nennen wir die Familie des Familienunternehmens. Und da streiten in der Regel 2 Wertekonstrukte miteinander. Das eine sind die Werte der Familie, die durchaus anders sein können als die erforderlichen Werte im Unternehmen. Mhm. Und dann merken wir erstmal, wie diese 2 Systeme miteinander streiten und korrespondieren, bis sie so einigermaßen in Einklang kommen. Dieses Unternehmen hat es geschafft, äußerlich eine Kultur zu zeigen, die meines Erachtens jeden auf den Dampfer New Work führen würde, also mit einem großen Open Office und allen Möglichkeiten. Spannend für mich ist, die Kultur ist nicht gefolgt. Und das hat was mit den Inhabern zu tun. Also da ist das Wertekonstrukt so rigide und erst wenn der Geschäftsführer und der Inhaber sagen würde, so, ich mache mich jetzt auf den Weg, dann wäre es erfolgreich. Und das andere, das Erfolgsbeispiel, ist dieses Unternehmen aus dem Ultraschallbereich, sage ich mal dazu, das in einem großen Konzern angegliedert ist, aber eine eigenständige Gesellschaft mit 450 Mitarbeitern ungefähr, die für sich weniger dieses Open Office und nach außen drin haben, aber innerlich eine gelebte Kultur des Miteinanders, des Füreinander-Einstehens, des Verständnisses, der unterschiedlichsten Erwartungen und Wünsche. Und ja, wir haben im Zuge der Mitarbeiterbefragung haben wir auch die Frage gestellt, was gefällt dir denn besonders gut bei uns in Unternehmen? Und das hat echt geflasht, was da an Rückmeldungen kam. Von 450 Leuten war das ein Ritterschlag. Uns gefällt das Miteinander, das Team, dessen, dass unsere Produkte auf die Zukunft ausgerichtet sind, dass hier jeder werden kann, wo er auch hingehen möchte. Und also das sind so Sachen gewesen, Homeoffice und Elternzeit und lebensorientierte Personalpolitik. Und das in einem Unternehmen, wo man erstmal vielleicht denken würde, wow, alt und ehrwürdig. Also heißt, es gibt beide Beispiele. Man muss ganz genau hinschauen und sich nicht immer nur vom Äußerlichen blenden lassen, ja, sondern zu sagen, was ist die Kultur?
Ja, das ist sehr spannend. Also das passt ja auch zu diesem Satz, New Work ist nicht irgendwo ein Kickertisch hinstellen, sondern ich habe hier irgendwo einen schönen Satz gefunden. Hier ist es doch gleich, New Work ist kein Konzept, sondern ein Set of Mind, also eine Einstellung. Ich glaube, das trifft die Sache ganz gut. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum die Erscheinungsformen auch so vielfältig sind und warum es eigentlich nicht so eine einfache Checkliste gibt. Jetzt machen wir diese drei Sachen und dann machen wir New Work und alles ist super. Aber im Grunde, wenn ich es richtig sehe, geht es ja letztendlich darum, die Mitarbeiter als Menschen zu sehen und ihre Fähigkeiten und sie ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen und wertzuschätzen und eine Vertrauenskultur, sage ich mal, herzustellen. Ja, wenn ich das mal so nach meinem Gefühl jetzt, was ich so wahrnehme, zusammenfassen darf.
Ja, das ist der eine wichtige Teil. Und der andere ist, seine Produkte und die Organisationsstruktur so aufzustellen, dass sie mit in die Zukunft trägt.
Ja, das wäre jetzt der andere Punkt, den ich genannt hätte, weil jetzt könnte ich ja auch die Perspektive des Geschäftsführers einbringen und sagen, was bringt mir das alles? Also die spannende Frage wäre natürlich, ob man Erfolgsfaktoren, letztendlich Dinge messen kann sozusagen, die sich verändern durch diese Kultur. Ich meine, sicherlich wäre ein Maßstab jetzt, wenn wir so mitarbeiterzentriert reden, ob vielleicht die Fluktuation nachlässt, wenn die Kultur toll ist. Ja, das könnte man ja als Hypothese annehmen. Und vielleicht aber auch generell, ob das Unternehmen erfolgreicher ist. Aber da muss man natürlich die Frage sich stellen, was sind da für die Indikatoren? Ne?
Also oder was vorstellen. Sind die Controlling-Zahlen, die ich da drüber stelle? Und das ist für viele immer noch so ein ungelöstes Rätsel. Also wenn du mir jetzt quasi die Frage stellst, wie erfolgreich ist denn das? Oder gibt es da vielleicht eine Studie oder Zahlen dazu? Nein, die gibt es meines Erachtens nicht. Die kann es aber auch nicht geben, weil Erfolg nichts Kurzfristiges in Unternehmen ist, sondern etwas, was sich über die Dauer zeigt im kontinuierlichen Wachstum, quasi wie mit einer Aktie, kann man sich das vorstellen. Da gibt es Höhen und da gibt es Tiefen und letztendlich muss man schauen, was im Strich dabei runter rauskommt. Und natürlich gibt es dann einzelne Indikatoren wie Fluktuation, wobei ich persönlich glaube, und jetzt sind wir wieder bei der Generation Z angekommen, wenn die in Rente eines Tages gehen werden, werden die um die 20 Arbeitgeber haben, plus 3 bis 4 komplette Ausbildungen, weil sich das eben so rasant ändert da draußen, so dass man diese Controlling-Zahl der Fluktuation eigentlich gar nicht mehr ranziehen darf, sondern eher vielleicht einen Loyalitätsindex, inwieweit die wieder zurückkommen, wenn sie mal ihre Erfahrungen in der Welt gemacht haben. Das ist für mich eher etwas, wo es hingehen wird. Aber nochmal auf den Nenner gebracht, nein. Also ich kenne keine Studie, das ist eher so ein Gefühl, was ich jetzt nicht verifizieren kann. Und es wird sich zeigen über eine Langzeitstudie, ob das wirklich so ist.
Also ich gebe zu, ich tue mich mit dieser, du hast mir das schon mal erzählt, diese Zahlen, und ich war da schon beim ersten Mal etwas geschockt, muss ich sagen, weil es natürlich so ein Stück weit dem, wie sich Familienunternehmen gerade auch verstehen, also als Familie ja eben und nicht als fortlaufendes Fluktuieren von Mitarbeitern und Arbeitskräften und Qualifikationen, natürlich als Information relativ hart ankommt, würde ich sagen, weil man ja bekanntermaßen, wenn man neue Mitarbeiter einstellt, ja durchaus lange Phasen hat der Qualifikation und das natürlich auch wehtut, wenn Leute gehen. Ne? Also das ist ja schon, ich weiß auch nicht so genau, also ich verstehe natürlich schon, dass es eine Tendenz gibt, auch zu Selbstständigkeit und zu projektbezogenen Arbeiten, das leuchtet mir schon ein. Aber ich würde jetzt mal nur so aus dem Bauch heraus behaupten, dass jemand, der heute bei einem großen DAX-Konzern, okay, wir wissen auch nicht, wie die Automobilindustrie nach der Elektromobilität aussieht, aber die meisten denken ja schon, dass sie da länger bleiben, ne, bei den großen und bekannten Häusern wie Marken.
Naja, also bei den größeren Häusern hast du ja die Möglichkeit, quasi eine komplett neue Arbeitsstelle anzunehmen innerhalb des Konzerns. Das stimmt. Hast du natürlich im Familienunternehmen nicht. Deswegen ist ein Unternehmen, Familienunternehmen gut beraten, in Netzwerken zu denken und Arbeitnehmer, wenn sie denn so einen Entwicklungsdrang in sich spüren, auch eine Möglichkeit zu geben, zu einem Kunden zu gehen, um dann wieder zurückzukommen und so weiter und so fort. Also das sind schon Möglichkeiten. Du hast es ja so mit Mindset gerade genannt, dafür braucht es eben eine andere Haltung, um da hinzukommen in diese Richtung. Also trotzdem glaube ich an, dass diese Aussage von der TU München, ist das eine Studie, dass die durchaus stimmig ist in der Grundannahme und dass es dann so einen Loyalitätsindex geben muss, wie die wieder zurückkommen, wie sie anderen Mitarbeitern Empfehlungen machen, hey, geht doch zu Nissen und Felten. Und ich glaube, das ist so eine Personalcontrolling-Zahl, die ich in Zukunft erheben muss.
Ganz witzig, ich habe vor Jahren mal was gelesen in Brand 1, das war eine Studie, die gibt es schon, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten von Gallup und da haben sie so, ich glaube, waren 12 Fragen, wo sie die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Unternehmen abfragen und ich finde eigentlich, dass das relativ ähnlich klingt von manchen Grundideen. Also was du das, also ich weiß, was mein Unternehmen vorhat, ich werde meinem Unternehmen geschätzt, jemand weiß, was ich tue, ich habe einen Freund im Unternehmen. Das sind ja eigentlich Dinge, die so ganz weiche Faktoren abfragen, die aber angeblich erfolgskorreliert sein sollen. Die klingen ja an manchen Dingen schon relativ ähnlich wie diese Dinge, über die wir gerade sprechen, oder sehe ich das ganz falsch?
Ja, du siehst mich vielleicht so ein bisschen zögern, weil immer, wenn ich den Namen Gallup-Studie höre, zuckt es innerlich zusammen, weil das eine bezahlte Studie ist. Das muss man einfach wissen. Ne? Also dieser wissenschaftliche Anspruch, das in der Neutralität zu entwickeln, das bezweifle ich da zu Recht. Man kann trotzdem mal gucken, zum Beispiel auf die Fachhochschule für Employability in Ludwigshafen ist die, also bei Mannheim.
Ja,
und da ist die
klar.
Frau Professor Dr.
Nicht am Brunnensee.
Gäbe es hier etwas, von dem wir noch nicht wüssten. Da gibt es eine Professorin, Frau Professor Dr. Rump. Das ist für mich eine der Koryphäen, die einem sagen kann, wo es hingeht und zwar in welche Richtung und auch welches die Erfolgskriterien sind und zwar wissenschaftlich fundiert und ganz nah an der Praxis mit dran. Könnten wir auch in die Shownotes reinsetzen, da mal einen Link zu setzen. Die hat auch einen tollen Podcast. Kann man auch gut
machen. Machen wir eine lange Liste mit Links, auf jeden Fall.
Ah ja, ein paar Shownotes tut es schon. Und eure Zuhörer werden sich die rausrufen, die passend für sie sind.
Jetzt habe ich noch ein ganz anderes Beispiel, das mir gerade so in den Sinn kommt, was überhaupt nicht wissenschaftlich ist, was aber empirisch auch ganz interessant ist. Deine Beispiele von Unternehmen, die du vorhin gebracht hast, diese beiden unterschiedliche Unternehmenskulturen, da fällt mir jetzt etwas ganz Bodenständiges ein, nämlich die Fußball-Bundesliga. Das finde ich nämlich ganz interessant. Es gibt ja Vereine, die sehr, sehr, sehr reich sind und sehr viel Geld um sich herum werfen und sehr, sehr unerfolgreich sind. Sogar Vereine, die sehr reich sind und in die zweite Liga abgestiegen sind und wo offenbar das Betriebsklima nicht stimmt, weil die Leute nicht zusammenspielen, die Trainer nach alle halbe Jahre gefeuert werden. Und es gibt Vereine hier aus der Gegend, der SC Freiburg, der fällt mir gestern nämlich zu ein, der ja weiß Gott nicht viel Geld hat, der aber seit mehr als 10 Jahren den gleichen Trainer hat und offenbar jemand hat, der mit Menschen umgehen kann und der junge Menschen dort sozusagen, die dazukommen, zu einem Team formt und sehr erfolgreich ist. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was auch kleinere Mittelständler als Ermutigung nehmen können, dass man nämlich durchaus auch als Kleinerer mit der entsprechenden Unternehmenskultur sehr erfolgreich sein kann, auch wenn man vielleicht nicht mit den Gehältern von DAX-Konzernen da konkurrieren kann immer.
Also kann ich alles genauso nur unterstreichen, dass einer der großen Erfolgsfaktoren schon durchaus das Teamwork ist. Und Teamwork ist nichts, was mit dem Zufall entsteht, sondern das ist schon eine Führungskompetenz, inwieweit ich es schaffe, mein Team zum echten Team zu machen und in der Selbstständigkeit auch durch diese wilden Welten und Zeiten sich selbst zu führen, sozusagen in den Erfolg hinein.
Wenn du einverstanden bist, dann würde ich das mal als Schlusswort nehmen. Ich sag herzlichen Dank an Tanja Köhler für die vielen spannenden Einsichten und Beispiele.
Von Herzen gerne. Ich wünsche euch eine gute Zeit.
Ja, ich bin sicher, da war der eine oder andere spannende Ansatz für Sie dabei. Das ist sicherlich auch ein Thema, was Unternehmen in den nächsten Jahren weiter verfolgen und begleiten wird. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen und natürlich auf der Website von Nissen und Felten unter dem Punkt Mediathek. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Meine Kontaktdaten finden Sie ebenfalls mit den Shownotes und unter der genannten Webadresse. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.